Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, wie besprochen, kommt der zweite Teil des Besuches in der Abtei Brauweiler. Es geht darin weiter um den Skandal der psychiatrischen Anstalt Brauweiler, welche fürchterlichen Ereignisse zu mehreren Todesfällen bei den Patientinnen führte, wie diese Entwicklung eigentlich abzusehen war, wer die Verantwortung vor Ort hatte, wer aber auch in der Aufsichtsstruktur des Landschaftsverbands Rheinland, des LVR, Verantwortung getragen hat. Da fallen Namen wie Stockhausen, Kuhlenkampf, aber auch weitere Verantwortliche werden genannt. Die Presse hat zum Zeitpunkt der mehr als überfälligen Schließung der Brauweiler Psychiatrie und auch über den 2 Jahre später stattfindenden Prozess am Landgericht Köln bundesweit berichtet. Ich habe einige Berichte dazu in den Shownotes gestellt. Wir sprechen auch erneut über die Bedeutung des damaligen sozialistischen Selbsthilfe Köln, also des SSK, der durch seine oder nur durch dessen beharrliche und konsequente Vorgehensweise der Skandal in Brauweiler, aber auch in anderen rheinischen LVR-Psychiatrien zutage kam. Wir reden auch über eine fast tragische und auch zynische Verquickung, dass die durch die Psychiatrie-Enquete initiierte Reformbewegung der deutschen Psychiatrie als Vorwand genommen wurde, den in der Brauweiler Anstalt gepflegten Stil von Laissez-faire und Vernachlässigung anzuwenden und Todesfälle einkalkuliert wurden. Auch die Verquickung in personeller Hinsicht. Dr. Kuhlenkampf war einst der Vorsitzende der Psychiatrie-Enquete-Kommission gewesen und stand als Person für den fortschrittlichen Geist der Reform und wenig später war er im Landschaftsverband Rheinland der verantwortliche Gesundheitsdezernent für alle Kliniken, auch für die verheerenden Missstände in Brauweiler gewesen. Er hätte die Brauweiler Psychiatrie früher schließen müssen, ist aber auch durch eine falsch verstandene Loyalität der Hierarchie des Landverband Rheinland zunächst daran gehindert worden. Am Ende dieser Episode geht es auch darum, wie der Landesverband die Aufarbeitung seiner Geschichte in der Nazizeit und danach in seine eigenen Hände, seiner Kulturabteilung gelegt hat. Wer Interesse hat, kann in den Shownotes der ersten Folge dazu die Literatur sichten. Übrigens, in einem True Crime Podcast mit dem Namen Scheinheilig sind gut recherchierte Todesfälle aus der 1000-jährigen Geschichte der Abtei Brauweiler zu hören. Spannend. Mir bleibt jetzt nur, euch spannende Unterhaltung bei dem zweiten Teil des Besuchs in der Abtei Brauweiler zu wünschen und schon mal alles Gute bis zur nächsten und letzten Episode in diesem Jahr am 13.12.2024. Das wird dann ein Jahresend-Special. Bye, bye.
Und Stockhausen versucht das dann immer darzustellen mit, dass er da Reformen durchführt und zum Beispiel die, also Sie müssen sich vorstellen, die Arbeitsanstalt war komplett vergittert. Also 4 Meter, ich sagte ja eben schon mal, 4 Meter hohe Mauern und überall waren an den Fenstern Gitter. Und Stockhausen lässt wohl diese Gitter alle entfernen. Was, wenn man dann allerdings mit den Leuten, also mit den Zeitzeugen spricht und wenn man den Ermittlungsbericht der Polizei aus der heutigen Sicht liest, dazu führt, dass er eben auch die Fenster beispielsweise in diesem Gebäude, diesem Haus D, die Gitter entfernen lässt im obersten Stockwerk und das sind, wenn Sie auf der Seite gucken, sind das 1, 2, 3, 4 im 5. Stockwerk. Lässt er die Gitter entfernen und das ist allerdings die geschlossene Abteilung. Die Fenster sind dann nur noch gesichert mit so einem dreieckigen Schloss, wo man ein Spezialschlüssel für braucht. Der Ermittlungsbericht der Polizei sagt aber aus, wenn man eine Zahnbürste falsch rum nimmt, die da reindrückt, kriegt man das Schloss innerhalb weniger Sekunden auf. Und dann ist das Fenster auf. Und spätestens an dieser Stelle hätte Herr Stockhausen eine Sicherungspflicht gehabt und dafür würde er nachher auch verurteilt. Die hat er nicht wahrgenommen. Das war ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dem Landschaftsverband Rheinland und auch Herrn Kuhlenkampf, so sehr er da Reformen in der Bundesrepublik angestoßen hat, so sehr lässt sich seine Aufsicht hier in Brauweiler vermissen. Denn spätestens ab 1976 ist auch Kuhlenkampf klar. Und das geben eben die Akten her. Ist Kuhlenkampf klar, dass Stockhausen Alkoholiker ist. Das Problem, und ich habe meine Masterarbeit über diesen Brauweiler Skandal geschrieben. Das Problem, das ich dann mit dem Archivar damals thematisierte, ist, dass Alkohol im Dienst ist erst seit 2001 verboten.
Boah. Ja.
Das erinnert mich total an mich.
Und in den 60ern, diese unendlich vielen Arbeitsstellen, wo der Con ja ganz normal in der Schreibtischschlade war. Das ja. war der Hammer.
2001. Erst seit 2001. Und das wiederum.
Hätte viel verlangt von Herrn Kuhlenkampf, um anzukommen.
Man kann eben niemanden für Alkoholismus drankriegen, wenn das ja noch erlaubt ist, theoretisch. Also wahrscheinlich nicht in dem Umfang, aber erlaubt ist erlaubt. Das sind alles so Verknüpfungen, die letztendlich dazu führen, dass das massiv hier schiefläuft. Dann kommt dazu, dass ein weiterer Arzt hier tätig ist.
Wie ist der nochmal?
Tewald. Er wird wohl vom Personal der Sonnengott genannt, der wohl persönlich schwierig ist, entzieht sich nachher auch jeglicher Verantwortung, indem er plötzlich verhandlungsunfähig ist. Und dem aber die Polizei in ihrem Ermittlungsbericht zumindest deutlich nachweist, dass er Medikamente angeordnet hat, die dann jetzt springe ich mal nach 1978, die einer jungen Frau, Marion Masur, verabreicht werden, die daran stirbt. Und dann wird schnell in den Totenschein geschrieben, sie sei an Herzversagen gestorben. Dann wird sie beerdigt. Die Staatsanwaltschaft lässt sie dann exhumieren und findet eben heraus, dass es eben kein Herzversagen war, sondern deutliche Überdosierung. Denn die Herstellerangabe dieses Medikaments sagt aus, dass die Tagesdosis 600 Milligramm nicht überschreiten darf. Die Polizei stellt im Nachhinein fest, dass ihr stellenweise wohl 1800 Milligramm verabreicht wurden. Ob das jetzt daran lag, dass da war sich selbst die Kriminalpolizei unschlüssig, ob das daran lag, dass der zuständige Arzt, nämlich dieser Herr Tewald, sagte, sie soll 2 Tabletten kriegen und es das Medikament in verschiedenen Abstufungen gibt und 3 Tabletten 600 Milligramm eben dann 1800 ergeben, weil es das eben mit der maximalen Tagesration gab, das Medikament, oder eben 3 Tabletten a 200 Milligramm dann die Tagesdosis erreichte. Das lässt sich nicht mehr letztendlich fest, wer da diesen Fehler gemacht hat. Aber dieser Fehler war massiv und kostet ein Menschenleben. Und die sozialistische Selbsthilfe Köln bringt das eben ans Tageslicht. Und der Landschaftsverband und die Sozialistische Selbsthilfe Köln haben ein sehr angespanntes Verhältnis, wenn ich das mal so sagen darf. Aber im Prinzip
war der Landschaftsverband froh.
War sehr gut, dass die Sozialistische Selbsthilfe Köln das aufgedeckt hat, denn so konnte Änderungen passieren. Denn ansonsten wäre Marion Masur einfach als Herzversagen beerdigt gewesen.
Ja.
Aus der heutigen Sicht war das ein gutes Zusammenspiel, dass der SSK sich da eingesetzt hat und das ans Licht gebracht.
Also das hat mir der Lothar Gothe ja auch in meinem Gespräch nochmal, dass er es heute so Versuche gab, auch seitens, ich glaube, vom Herrn Kuckler, eben Kontakt aufzunehmen mit ihm, um zu sagen, lass uns nochmal darüber reden. Irgendwie hatten wir ja gleiche Ziele, dass aus seinen, also Lothar Gothes Blickwinkel war das natürlich so ein bisschen Verklärung. Wir haben natürlich auch mit vielen Anzeigen, also Strafanzeigen schon zu tun gehabt, der SSK. Das war ja jetzt nicht so ohne.
Ja.
Also damals ist das nicht so durch
die
Arbeiten an einem Strang.
Das ist ja im Prinzip
sehr kontrovers.
Ich würde mal auch behaupten, bis vor ein paar Jahren mehr oder weniger gegenseitige Feindschaft.
Ja, ja.
Aber
es gab ja auch noch Suizide auch in Frauweiler, oder? War das nur in Düren?
Das war, glaube ich, hauptsächlich in Düren. In Frauweiler gab es eben, ich sagte ja eben, die Stockhausen ließ die Gitter abmachen. Damit waren diese Fenster nicht mehr gesichert. Und aus der geschlossenen Abteilung gab es immer und immer und immer wieder Fluchtversuche. Mhm. Oder was heißt Fluchtversuche? Es gab auch Leute, die das geschafft haben, aus dem 5. Stock sich an Bettlaken, Paketschnüren und, sich abzuseilen bis unten hin. Teilweise, wenn man dem glauben mag, was so in den Akten und auch im Ermittlungsbericht steht, in den Ort gegangen, sich Schnaps besorgt und dann wieder zurück.
Mm,
mm. Ja, die sind dann auch wieder hochgeklettert.
Ja.
Tja, gibt dem Priorität.
Es gab doch vom SSK auch so ein Bild mit so einer fixierten Person, Frau. War das auch Raubalde, die so festgeschnallt war?
Das war so
drei sagen, die auf Fotos gucken. Und ja, immer wieder zu gegangen.
Ja, ja.
War ja nicht nur die eine
mit
dieser Marion Masur, sondern in Düren auch.
Ja, ja, und während
Patienten besucht und Informationen dann veröffentlicht.
Ja. Und während eben der SSK da mit Marion Masur das in die Gänge gebracht hat, passierte dann eben in Brauweiler noch deutlich mehr. Ne, dann kam plötzlich, stürzte einer dieser Männer, die da wohl schon öfter rein und raus sind, stürzte der aus dem 5. Stock ab und lag morgens tot im Hof. Dann starb ein Mann, das lässt sich oder ließ sich auch damals nicht so haargenau rekonstruieren, was da genau passiert ist. Aber wenn ich das so wiedergebe, er muss irgendwie randaliert haben. Also, ne, wie auch immer das vonstatten ging. Und einer der Pfleger hat ihm dann wohl, also soll ihm mit der Faust auf den Kopf gehauen haben. Und dann ist dieser Mann an inneren Hirnblutungen letztendlich gestorben. Aber es lässt sich nicht rekonstruieren, ob das genau so stattfand oder ob das so, wie der Pfleger das sagte, der die Treppe runterfiel. Ne, weil sie den wohl in einen Raum bringen wollten, der, also mehr wie so eine Gummizelle oder so. Da kenne ich mich zu wenig aus, aber.
Reizarmere Umgebung.
Ja.
Mhm.
Und dann dabei ist dieser Mann eben auch noch gestorben. Und dann kam eben auch noch raus, das fand dann auch die Staatsanwaltschaft raus, dass ein halbes Jahr vor Marion Masur auch schon ein Mann hier an Überdosierung gestorben ist.
Ja.
Und das brachte eben der SSK konnte und das zeigt sich so in der zeitlichen Abfolge, ne? Der SSK bekam durch Marion Masur Munition, um gegen den gegen den Landschaftsverband zu schießen. Durch diese Dinge, die dann passierten, bekam er aber immer wieder neues Material und konnte nochmal nachfassen. Und nur dieser beständige Druck, der dann auf dem Landschaftsverband lastete, führte dazu, dass man dann sagte, hier, jetzt ist Schluss.
Gab es denn eigentlich, das weiß ich gar nicht, beim Landschaftsverband, also als Aufsichtsbehörde da vom Gesundheitsdezernat, die ja eben, wie Sie vorhin ja auch schon sagten, zuständig war für die Aufsicht praktisch der Kliniken, der rheinischen Kliniken, gab es denn da eigentlich irgendwelche im Prozess, also dass da Leute zur Verantwortung gezogen worden sind?
Ich meine, dass Herr Kuhlenkampf auch angeklagt.
Ach so.
Und ich meine, dass der auch zur Geldstrafe verurteilt.
Ach so.
Aber nicht seines Amtes irgendwie.
Nee, aber das da ermittelt wurde, oder?
Der war auch schon relativ alt. Also der Zeitpunkt zwischen den Geschehnissen in Brauweiler und Kuhlenkampf, weil Herr Kugler, den Sie eben nannten, der wird dann später ebenfalls zum Gesundheitsdezernat.
Ja.
Und war vorher im Prinzip Kuhlenkampfs rechte Hand.
Mhm.
Und die Zeit spielt da eine deutliche Rolle. Oder wir haben hier einen Spiegelartikel, da geht's um den Prozess gegen Stockhausen. Und das Urteil fand 1981 statt. Sind 3 Jahre später. Was in diesem Ganzen eben eine wichtige Rolle spielt, sind A, diese verschiedenen Dinge, die hier stattfinden in so kurzem Zeitraum, dass der SSK das nutzen kann und dass der SSK es schafft, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu bekommen. Ne? Denn ganz schnell ist dieses Thema Marion Masur nicht nur hier in der Lokalpresse oder im Lokalteil des Kölner Stadtanzeigers, sondern das ist im Kölner Stadtanzeiger im Hauptteil, das ist in der Bildzeitung und selbst in die Tagesschau schafft's nach. Das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass das so bundesweit nachher verhandelt wird und nicht mehr auf Brauweiler. Dadurch kann sich eben auch keiner diesem Prozess entziehen, dass man hier einen Schlussstrich zieht.
Mhm. Ja, und wie Sie vorhin schon sagten, das war so verwoben auch mit der Reformbewegung ja schon, also mit der Enquete, mit der Kommission. Es war ja dann 1980, wo die eben Modellversuche gemacht wurden, wie es, ne? Und das hat natürlich immensen Druck auch auf diese Reformbewegung ausgeübt, ne? Also bundesweit auf jeden Fall.
Und die Autoritäten von SSK gibt ja über Jahre.
Ja.
Es war ja nur der Einschlusspunkt, wo wirklich ein greifbares großes Ereignis dann fisch mit der Schließung. Aber dann ja vorher schon 3-4 Jahre immer wieder die Flugblätter gemacht.
Das ist halt auch noch so ein weiterer Punkt, warum man wahrscheinlich auch Herrn Kuhlenkampf nachher nicht so wahnsinnig zur Verantwortung ziehen konnte, weil er hat sich ja nicht nur um Brauweiler kümmern müssen, sondern Düren, Bitburg-Hau und so weiter.
Da waren ja überall Skandale oder
Zustände. Ne? Und aber die Klinik in Düren ist ja weit größer als Brauweiler.
Ja, und Kuhlenkampf gehörte ja schon zu dieser Reform. Und wegen von Gret und Jaretta und Köster in Düren.
Genau.
Das war ja im Ganzen gesehen schon reformerische Absicht dahinter. Ja.
Man muss, wenn man sich das anschaut, halt immer auch so diese Gesamtsituation irgendwo sehen. Denn, also, ich möchte ihn jetzt nicht von jeglicher Schuld freisprechen, aber ich glaube nicht, dass jemand in der Position von Herrn Kuhlenkampf den Überblick bewahren kann über, ich weiß nicht, 8, 9 Kliniken.
Ja, und was ich so von heute nochmal so, auch jetzt an dem Punkt, was sich für mich auch so ergibt, welche Geschichte hier drin steckte. Wir haben sie ja unheimlich gut alles hintereinander gereiht. Von welcher Sorte Gefängnis, Anstalt, NS-Zeit und so weiter. Dass das nicht in einem Ruck, es ist ja nachher in einem Ruck beendet worden. Aber dass man sich vorher vorstellte, wie soll das schrittweise verändert werden? Das ist ja diese ganze Geschichte steckt ja hier drin.
Ja, ich meine, ein natürliches Ende wäre ja wahrscheinlich gewesen, dass nach der Justiz, also nach der Reform, also bevor dann die Psychiatrie kam, da wäre ja so ein, in Anführungszeichen, natürlicheres Ende so dieser Lagergeschichte hier erfolgen können. Ne?
Aber ist es nicht auch letztendlich so eine Parallele auch zur Forensik? Da sind doch auch ganz viele Menschen, die verurteilt sind, wegen Bagatellen auch, und dann über Jahre in der Psychiatrie, in der forensischen Psychiatrie sitzen.
Ja gut, das war natürlich, ist natürlich juristisch anders verpackt gewesen. Ne?
Das ist auch eine Justizreform, ist juristisch abgesichert, aber erinnert ja auch ein bisschen
ja, das ganze Thema. Ja klar, ist Tradition, ne? Auf jeden Fall. Klar.
Sozial auffällig, dann noch irgendwie psychiatrisch kann man noch was finden und dann ist man jahrelang im forensischen Gefängnis.
Und bei den Nazis, die haben es dann noch schlimmer getrieben. Da sind ja auch diese ganzen Leute verfolgt worden. Also ja, die Asozialen in Anführungszeichen.
Sie müssen sich auch immer im Hinterkopf behalten, als 1945 in Deutschland der Krieg endet, sind diese Menschen, die das alles mitgetragen haben, nicht einfach über Nacht weg.
Ach nee,
klar.
Die sind den Franzosen und hier den Verwaltern.
Ja, die sind weiterhin, also das Personal aus der NS-Zeit ist auch nachher noch hier tätig.
Absolut.
Und auch in allen anderen Institutionen.
Der Psychiatrie, ganz viele derartige Figuren.
Ja, diese ganzen Psychiater, die Menschen in Tötungsanlagen schicken, ne, die sind auch nachher noch da, weil sie sich nämlich bescheinigen lassen, dass das beruflicher Irrtum war.
Ja, ne? Oder kaum gefragt.
Ja, und weil sie auch gebraucht wurden. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel die sowjetischen Besatzungszonen ganz anders mit den Leuten umgegangen sind. Die haben die dann auch viel häufiger kaltgestellt, die so eine Geschichte hatten in den Nazis. Und wo hier so die britische und US-amerikanisch besetzten Zonen, die waren mit dem Argument, wir brauchen die. Das war ja die Justiz, das war Medizin, viele andere Bereiche, die dann noch so mitgeduldet wurden oder nur eine kleine Geldstrafe kriegten und so. Das ist schon sehr interessant.
Und so ist dieses Personalthema, das zieht sich eben weit dadurch. Mhm. Denn wenn Sie müssen sich auch vorstellen, aus der NS-Zeit in die Nachkriegszeit, aus der Anstaltszeit in die Psychiatrie und aus der Psychiatriezeit in die heutige Zeit. Also in dieses Kultur. Wir haben einen Mann, der hat in den 50er Jahren als Schneidermeister in der Arbeitsanstalt angefangen und hat dort die Schneiderei geleitet. Ist dann später in die Näherei gewechselt als Werkmeister und hat die Näherei geleitet, also die Frauen, die dann Schürzen für den, ich weiß nicht mehr, Quelle oder Otto-Katalog hergestellt haben. Der war dann nachher in der Psychiatrie auch als Schneidermeister in der Näherei tätig und hat Arbeitstherapie gemacht. Und in dem Moment, wo die Psychiatrie endet, kriegt er eine Umschulung und wird Textilrestaurator. Und ist quasi in den Kulturdienststellen, die hier ansässig sind, als Textilrestaurator tätig.
You never walk alone.
Und so dieses Thema, das zieht sich da immer und immer wieder durch. Und als wir diese Ausstellung hier erstellt haben, fiel uns auch immer wieder auf, es gibt so gewisse Punkte in der Geschichte Brauweilers, wo die Verwaltung nicht weiß, was mache ich hiermit. Ne? Vom Kloster zu den Franzosen ist das erste Mal, dass man sich überlegt, was genau treibe ich mit diesem Gebäude jetzt. Na, man macht schlussendlich eine Bettleranstalt rein. Dann die Preußen übernehmen das einfach so, machen sich da vielleicht weniger Gedanken drum. Aber spätestens 1969 ist wieder dieser Punkt, was machen wir denn hiermit? Na, dann kommt die Psychiatrie. Und erst 1978 wird überlegt, also steht wieder das zur Diskussion, was machen wir denn hiermit? Wir haben hier hier noch so ein, das ist so eine Nutzungsskizze, die man aufgestellt hat Ende der 70er Jahre, weil man nicht wusste, was man hier reinlegt. Und es gab Überlegungen, ob man nicht in hier, wo wir jetzt sind, ob man nicht hier das Depot des Landesmuseums Bonn einrichtet. Das Einzige, was da klar war, ist, als Unterbringung für Menschen ist die Zeit vorbei.
Hm.
Aber alles andere wusste man überhaupt nicht, was man macht, wie man es macht.
Wann hat denn eigentlich oder wodurch, wann hat der Landschaftsverband angefangen mit dieser ganzen historischen Aufarbeitung?
Ja, das habe ich auch gerade überlegt.
Das ist
ja
auch so sehr herausragend, dass das so gemacht wird mit so viel Aufwand, wie du da genau so Rekonstruktion in Sizilia ist.
Unsere Landesdirektorin, Frau Lubeck, fährt auf der Schiene, dass der LVR stellt sich seiner Geschichte. Und auch der Geschichte der Vorgängerinstitution.
15 Jahre?
Ich weiß jetzt so in den
2010er ja. So um.
Ich meine, das waren ja die auch, das sind ja auch zwei große Bände veröffentlicht, ja. Also ne, über,
genau.
über die Zeit Psychiatrie vor und nach 45
ja. Ja.
Und auch noch im Jugendbereich. Das waren ja große Studien.
Genau. Das ist Teil dieses
Programms. Aufarbeitungsprogramms.
Und Der LVR hat, genauso wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, halt einfach auch das große Glück, dass man ein eigenes Archiv hat, wo diese ganzen Unterlagen liegen. Denn sonst wäre das wahrscheinlich ein großes Unterfangen, wenn Historiker von A nach B tingeln müssten, um sich das, also würde man trotzdem tun. Aber es wäre deutlich schwieriger, an alle Unterlagen ranzukommen, wie wenn man jetzt bei uns zum Beispiel hier unten ins Archiv des Landschaftsverbands Rheinland geht und sagt, was weiß ich will was über die Psychiatrie in den 70er Jahren wissen.
Nichts Besseres kann der Landschaftsverband machen, um die Geschichtsschreibung da auch mit zu gestalten, sage ich jetzt mal wertfrei, ne? Das ist schon, ich meine, Sie müssen ja gar nicht so sagen, aber das wird mir auch nochmal klar. Das wäre ja auch, ich meine, haben Sie den besten Zugriff, das ist klar, auf die ganzen Archive und Daten, haben renommierte und gute, ausgebildete Historiker, klar. Aber es hat natürlich die Chance, auch es im Griff zu haben, was nicht ein Mangel oder schlecht sein muss. Ich sag's nur mal so.
Zum Beispiel würde vorne der kleine Satz zu Herrn Stockhausen. Ich war Kleinstbein.
Ich würde Ihnen da zweiteilig antworten. Zum einen, klar hat man dann in gewisser Weise Kontrolle darüber, was, wann, wie aufgearbeitet wird, wenn man das selbst anstößt. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn Sie das nicht tun, tut's irgendwer anders.
Klar.
Und dann fliegt Ihnen das unvorbereitet um die Ohren.
Das meinst du?
Ja, das meine ich.
Und auf der anderen Seite wiederum, zum Beispiel diese Bände zur Psychiatrie vor und nach 1945, der Landschaftsverband Rheinland, Westfalen-Lippe wahrscheinlich ähnlich, da weiß ich es nur nicht genau. Mhm. Achtet ja aber schon darauf, dass zum Beispiel dann ein Herr Sparing von der Uni Düsseldorf das übernimmt und aufarbeitet. Und der wird nicht hergehen und irgendwas schreiben, was ihm wiederum seine akademische Karriere
verhofft. Ach, das will ich mir auch gar nicht anmaßen. Ich finde es nur einfach interessant, so eine
Entwicklung. Im Prinzip haben Sie recht, denn das gibt's ja. In der freien Marktwirtschaft gibt's das immer wieder, dass Firmen ihre Geschichte schreiben lassen und dann aber sagen, hier, was weiß ich, der Opa wird aber so nicht dargestellt in der NS-Zeit.
Ein bisschen klettern muss erlaubt sein.
Genau. Und das ist ein großes Problem.
Ja,
es gibt ja im Moment auch keine Bewegung, die eine andere Geschichte schreiben würde mehr. SK in der Form gibt's nicht mehr. Es gibt heutzutage.
Ich glaube, da gäbe es genügend an den Universitäten, die das durchaus tun würden.
Ja, aber das wären Einzelne. Also SSK war ja in den 70er Jahren, das war ja eine zeitgeschichtliche Bewegung auch, die sich da kristallisiert hat und die dadurch auch so eine Macht kriegen konnte. Und das war der Auslauf der 69er und diese ganze Aufdeckung der Jugend, der Zustände in den Jugendheimen und weiter. Aber sowas gibt's zurzeit nicht, ne? Die Aufdeckung zum Beispiel der DDR-Geschichte, die geht über eine bundesrepublikanische Förderung, Studien zu machen. Aber das hat gar nicht diesen Elan.
Ja. Naja.
Denn das in dieser Zeitgeschichte, was wäre das jetzt? Zum Beispiel die ganzen Medikamentenversuche in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hier und auch in Westfalen-Mitte. Das ist ja nicht aufgedeckt letztendlich.
Aber es ist in dieser Studie mit aufgenommen.
Das meine ich ja. Das sind einzelne Studien, das sind kleine Aufdeckungen. Aber diese Bewegung, die es in der Antipsychiatrie sozusagen damals gab, die gibt es einfach auch nicht mehr. Ja. Von daher ist das, was der Landschaftsverband macht, das Maximale, was gemacht wird.
Ne? Ja,
also mit Zwischentönen, die einem vielleicht manchmal denken, hallo.
Man muss aber halt auch immer, also klar, der SSK, das steht auf einem ganz anderen Blatt, weil die das einfach, die haben einfach das gemacht, was sie gemacht haben. Aber ansonsten, solche Untersuchungen und historische Forschung, die sind immens teuer.
Ja, klar.
Klar.
Ja, klar.
Und zeitaufwendig. Und das sehen, wenn man nachher so ein Büchlein sieht, was das an Zeit und Geld kostet, sieht man da leider nicht.
Ja. Nee, schon klar. Es gibt
immer, also das soll nicht entschuldigen.
Ich will das jetzt auch gar nicht in so eine Richtung drängen. Mir ist nur der Gedanke nochmal, dass es schon, wie sagt man da, so eine Kontinuität gibt. Ja, das ist also das ist der Landschaftsverband eben weiter auch, unter Kontrolle hat, ne? Und das ist aber, das kann man so oder so machen. Ich sehe schon da auch viele kritische Aspekte hier, wie das aufgearbeitet wird, keine Frage, ne? Man müsste ja auch hier so eine Ausstellung nicht machen. Müsste man ja überhaupt nicht. Wer interessiert, soll ins Archiv gehen, ne? Und fertig. Also das ist ja schon auch eine Bereitschaft der Öffentlichkeit, da was zu zeigen. Schon
aufklärerischen.
Ja, schon aufklärerischen.
Ich kann nicht für Frau Lubeck sprechen, aber so wie ich
das. Frag sie mal, ich werde sie mal fragen.
Ja, gerne tun. Aber so wie ich das erlebe, ist ihr das schon auch wichtig, dass das vernünftig aufgearbeitet wird und nicht einfach nur nach dem Mund des Landschaftsverbandes. Denn wenn ich jetzt mit Ihnen über den Brauweiler-Skandal rede oder drüber schreibe, ich muss es nicht Frau Lubeck vorlegen, sondern ich kann das dann veröffentlichen. Das wäre sicherlich, wenn man da eine andere Politik fährt, könnte man das auch anders handhaben. Und dann aber freie Wissenschaft.
Also ich finde schon, weiß es nicht, ob das trifft, was du meinst, oder ob es ein bisschen anders ist. Ich finde das schon einen sehr hohen aufklärerischen Wert, auch so im Sinne vom historischen Verständnis. Über die Jahrhunderte.
Das war unser Ziel.
Also zu kapieren, wie alles ineinander übergeht und zusammenhängt und immer wieder ähnliche Themen bedient werden.
Meine Kollegin und mein Kollege, mit dem wir das hier erstellt haben, wir haben halt von Anfang an ein Konzept geschrieben, was wir alles drin haben wollen an Themen. Und wir haben dann aber noch zusätzlich so ein Vermittlungskonzept erstellt, dass man eben nicht nur einfach irgendwas dahin schreibt und die Leute müssen überhaupt nicht mehr nachdenken, sondern dass man schon auch, soweit das irgendwie möglich ist, Fragen aufwirft, wo man mal drüber nachdenken muss. Ne? Sie haben zum Beispiel bin ich jetzt einfach übergangen, aber sie haben überall zwischendrin immer so Spotlight, heißt das jetzt hier. Das sind Themen, die sich über die Jahrhunderte
ziehen. Die jetzt abfotografiert mit den Herrschaft und Krisen, dass hier auch
Hexen dran
wurden.
Ja. Na, und das zieht sich in verschiedenen Zeitschichten. Also,
und auch diese Verquickung, da habe ich ja irgendwann mal Fragen gestellt, zwischen Kirche, Justiz, Gefängnis, Psychiatrie, Medizin, Politik, ne, die Mitra. Also das hängt alles
letztendlich hängt das alles zusammen.
Wie die Kirche sich auch immer hergegeben hat oder das genutzt hat, ihre Macht.
Das ist jetzt hier einmal der Rundgang gewesen.
Im Prinzip. Hm?
Ja, ja.
Nee, also mehr kann ich Ihnen auch gar nicht mehr zeigen.
Das war schon das große.
Weil wir haben halt tatsächlich nur noch diese Handvoll historischer Säle. Und dann das, was Sie hier sehen, ist der erste Versuch einer Ausstellung. Vorher, also bis vor Ende Juni, gab es keinerlei Vermittlung in diesem Sinne, sondern rein Führung.
Das ist jetzt seit Ende Juni.
Ja, das ist jetzt neu eröffnet.
Diesem Jubiläum entstanden. Wie lange haben Sie da dran gearbeitet? 4 Jahre?
4, 5 Jahre. Wenn man die Zeitzeugen, also ich habe 2018 hier mit dem Zeitzeugenprojekt angefangen, das dazu zählt, dann sind es jetzt fast 6 Jahre.
Welcher Jahrgang sind Sie? Das finde ich nochmal.
87.
Naja, weil das finde ich nochmal interessant, so, ne?
Wir waren ja 78 in Düren, als aufgelöst wurde.
Ach so.
Wir haben dort gearbeitet. Und die ganzen, bei der Schließung, das ist nur, wenn man sich mal vorstellt, Sie haben ja eben mal die Frage aufgeworfen, was passiert eigentlich bei der Schließung? Und der Kuhlenkampf hat sich vorher überlegt, wie kann ich das denn jemals schließen oder irgendwas. Es wurde ja dann von heute auf morgen geschlossen. Und die ganzen Patienten und Patientinnen wurden nach Düren verschrafft. Ins Landeskrankenhaus und lagen bei uns auf den Gängen.
Ach so.
Ja, die mussten ja irgendwo hin, ne?
Da steht nur, die wurden aufgeteilt nach Düren, nach Merheim, glaube ich.
Ja, hier Marienborn oder wie.
Born.
Ja, ja. Also, aber das ist vielleicht nicht nur Düren, aber überwiegend alle sind da nach Düren verlegt worden.
Einzugsgebiet. Die Landeskliniken haben ja Einzugsbereiche.
Ja, ja, ja.
Und Düren liegt im Einzugsbereich, also Pauweiler liegt im Einzugsbereich von Düren.
Aber nur die Suchtkranken kamen nach Düren.
Ja, es waren ja hauptsächlich sogenannte Suchtkranke hier.
Ja, ja.
Das war ja der Schwerpunkt.
Und auch wieder Personal, glaube ich, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Die müssen ja auch irgendwo hingekommen sein,
ich,
ne?
Ich glaube, ein Großteil kam nach Merheim.
Ah, ach so, in den, ja, als guter Grundstock.
Aber zum Beispiel der
Herr. Der später noch geprägt.
Der Herr Hansen, der kam wieder zurück nach Düren.
Ja, gut, dann. Mach ich jetzt mal Stopp. Warte, ich mach mal gerade aus da und dann.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Wir bleiben weiter unter Maulbeerbaum in der nicht immer nur beschaulichen Abtei Brauweiler, wie wir erfahren haben. Ich begebe mich heute komplett in eine andere Galaxie. Nicht wegen der Sternschnuppen, die es derzeit gehäuft geben soll, sondern wegen des Namens der Gruppe, deren Musik ich für heute ausgewählt habe. Ich hatte sie letzte Woche schon erwähnt, die Vorläuferformation von Luna. Die hieß Galaxy 500 und wurde 1987 gegründet. Mitglieder waren Damon Krakowski, Gitarre, Naomi Young, Bass, Vocals und Dean Wareham, Gitarre, Vocals. Der Sound der Band wurde oft als Slowcore bezeichnet oder auch als Dreampop, hat aber auch Anklänge an Noisepop und Psychfolk. Egal wie man es nennt, es ist meist ruhige Gitarrenmusik, ätherisch, wenn man so will, mit Ausbrüchen ins Krachige. In dem Song, der jetzt kommt, spielt als Gast Sterling Morrison von den Velvet Underground Gitarre. Morrison hatte nach dem Ende der Velvets eine universitäre Karriere als promovierter Literaturwissenschaftler eingeschlagen. Und wenn man bedenkt, dass die Mitglieder der Galaxy 500 alle Harvard-Absolventen sind, hat man es hier mit geballter Intellektualität zu tun. Ob man es hört? Keine Ahnung. Der Song heißt jedenfalls Tugboat.
I'm
Die Band Galaxy 500 veröffentlichte in der Zeit ihres Bestehens nur 3 Studioalben. Today, This Is Our Music und On Fire. Zusätzlich ein paar Singles, EPs, eine Peel Session und eine Live-CD eines Konzerts in Kopenhagen. Kürzlich brachte sie ein Doppelalbum auf den Markt, auf dem sich sämtliche Tracks finden, die die Band im Noise-Studio aufgenommen hat. Viele davon unveröffentlicht. Interessant ist auch das beiliegende kleine Booklet, in dem jedes der 3 Bandmitglieder Anmerkungen zum Aufnahmeprozess macht. Naomi Young zum Beispiel sagt an einer Stelle: Wir versuchten zu klingen wie die Feelies und die Velvet Underground. Es reicht mir schon, die Band zu mögen, aber wen interessiert das? Noch eine kleine Fußnote. Auf dem Album This Is Our Music covert Galaxy 500 den Song Listen, the Snow is Falling von Yoko Ono. Und von Yoko Ono gibt es zurzeit in Düsseldorf eine sehr schöne Ausstellung. Seit Auflösung von Galaxy 500 im Jahre 1991 machen Damon und Naomi unter ihrem Namen weiter Musik, sowohl allein als auch mit verschiedenen anderen Künstlern. Damon engagiert sich darüber hinaus auch für die sozialen Belange von Musikern und Naomi dreht und produziert Videos. Dean Wareham macht Musik als Solokünstler bzw. mit seiner Frau und dann unter dem Namen Dean & Britta. Er tritt aber auch regelmäßig mit einem Programm auf, bei dem er ausschließlich Songs von Luna und Galaxy 500 spielt. Zum Abschluss Galaxy 500 mit dem Song zur Jahreszeit. Snowstorm. Take care und bis zum nächsten Mal.